NDR Info. Echo des Tages.
Donnerstag, 4. Juni, und das sind einige der Themen in dieser kompakten halben Stunde. Das Konjunkturpaket ist geschnürt. Was steckt alles drin und wie fallen die Reaktionen aus? Dazu auch unser Kommentar. Außerdem der Fall Medi, ein Deutscher unter Tatverdacht. Corona-Ausbruch in Göttingen. Mehrere hundert Menschen müssen dort getestet werden. In den USA stellen sich immer mehr namhafte Persönlichkeiten gegen Präsident Trump. Und das Ibiza-Video ist heute Thema im österreichischen Parlament. Im Studio Carsten Fick, Ihnen einen schönen guten Tag. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen, so brachte es Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz auf den Punkt. Nach 21 Stunden Verhandlungen an zwei Tagen steht also das Konjunkturpaket. 130 Milliarden Euro schwer ist es, wovon allein 120 Milliarden vom Bund zu stemmen sein sollen. Dieses Paket der Koalition umfasst insgesamt 57 Punkte. Das ist natürlich ein bisschen viel, um alles zu erwähnen, um alles aufzuzählen. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst einmal auf die wichtigsten Punkte. Also, was steckt drin im Konjunkturpaket?
Unterstützung für alle im Land.
Die Mehrwertsteuer soll von Juli bis Dezember von 19% auf 16% sinken. Der ermäßigte Satz von 7% auf 5%. Das soll die Verbraucher um 20 Milliarden Euro entlasten. CSU-Chef Markus Söder spricht von einer der größten Steuersenkungen der letzten Jahrzehnte. Die Lohnnebenkosten sollen bei maximal 40% stabilisiert werden. Was den Sozialkassen dadurch fehlt, gleicht der Bund finanziell aus. Bei den Strompreisen sollen die Bürger dadurch entlastet werden, dass die Ökostromförderung abgesenkt wird. Kosten 11 Milliarden Euro.
Unterstützung für Unternehmen.
Für kleine und mittelständische Unternehmen sind Überbrückungshilfen in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro geplant. Sie gelten branchenübergreifend, aber speziell für besonders betroffene Wirtschaftszweige wie das Hotel- und Gaststättengewerbe oder auch Reisebüros und Messebaufirmen. Eine generelle Autokaufprämie für moderne Fahrzeuge kommt nicht. Höhere Zuschüsse gibt es nur für Elektroautos, nicht für Verbrenner. Aber die Union betont, die gesenkte Mehrwertsteuer mache ja alle Autos preiswerter. Davon werde die Industrie profitieren.
Unterstützung für Kommunen.
Für die Kommunen gibt es zwar keine Übernahme der Altschulden, wie die SPD es eigentlich wollte, aber der Bund investiert Milliarden, um die Ausfälle bei der Gewerbesteuer auszugleichen und die Kommunen bei den Hartz-IV-Kosten zu unterstützen. Dass Letzteres eine dauerhafte Unterstützung ist und nicht nur für dieses und nächstes Jahr gilt, das streicht die SPD ganz besonders heraus.
Unterstützung für Familien.
Der Familienbonus kommt, einmalig 300 Euro pro Kind. Profitieren sollen aber nur Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, betont die SPD. Bei Gutverdienern wird der Bonus mit den Freibeträgen bei der Steuererklärung verrechnet. Bei Hartz-IV-Empfängern wird das Geld nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Für Alleinerziehende gibt es in diesem und im nächsten Jahr eine zusätzliche Steuerentlastung.
Unterstützung für die Zukunft.
50 der 130 Milliarden Euro entfallen auf das, was die Koalition Zukunftspaket nennt. Es geht um Investitionen in Forschung, Digitalisierung, das Gesundheitswesen, Klimaschutz oder künstliche Intelligenz.
Was steckt drin im Konjunkturpaket? Sabine Müller berichtet aus Berlin. Das also die vielleicht wichtigsten Bestandteile. Insgesamt sind es ja 57 Punkte, unterschiedliche Maßnahmen, die die Konjunktur wieder ankurbeln sollen. Für jeden und für jede also wahrscheinlich etwas dabei, um es zu kritisieren, positiv oder negativ. Unser Korrespondent Kai Küstner fasst einige der Reaktionen auf das Konjunkturpaket zusammen.
Klotzen und nicht kleckern, wolle sie in der Corona-Krise, hatte die Große Koalition angekündigt. Und so klotzt sie denn nun tatsächlich. Mit Geld genauso wie mit Worten. Von einem
Kraftpaket für Deutschland
spricht Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Tag nach der 130-Milliarden-Einigung. Und Finanzminister Olaf Scholz wiederholt bei jeder sich bietenden Gelegenheit seinen neuen Lieblingsbegriff.
Ich habe das einen Wumms aus der Krise genannt.
Von einem großen Wurf, geschweige denn von einem großen Wumms, verspürt man bei der FDP hingegen so gut wie gar nichts.
Es handelt sich um ein wildes Sammelsurium unausgegorener Maßnahmen,
meint FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Die Liberalen sehen den Mittelstand nicht ausreichend entlastet, die Konjunktur nicht ausreichend angekurbelt. Wobei die beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuer, die Verbrauchern so manche Kaufentscheidung erleichtern soll, hält man auch bei der FDP grundsätzlich für richtig. Wie übrigens auch bei der AfD.
Das ist ein Herzstück aus dem Grundsatzprogramm der AfD,
merkt AfD-Vorstandsmitglied Beatrix von Storch bei der Gelegenheit an. Weniger milde beurteilt deren seinen Parteifreund und Parteichef Jörg Meuthen das Paket, der von blindem GroKo-Aktionismus spricht. Bei den Grünen hingegen kommt man zu folgendem Schluss.
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist besser als befürchtet,
lobt Grünen-Chefin Annalena Baerbock und freut sich insbesondere, dass es nun doch keine Neuwagenkaufprämie für Diesel und Benziner geben soll.
Ab heute ist der Verbrennermotor die Vergangenheit.
Setzt Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser noch einen drauf, der aber ansonsten das Konjunkturprogramm eher blassgrün findet. Nicht so Baerbock. Die Grünen-Chefin meint, dass durchaus eine starke ökologische Dimension in das Paket eingebaut sei, beklagt aber dafür eine soziale Schieflage.
Gerade Menschen mit keinem oder sehr geringen Einkommen werden in diesem Konjunkturpaket nicht berücksichtigt.
Das sieht man bei der Linkspartei genauso. Zwar würden nun Familien mit den 300 Euro pro Kind entlastet, aber gerade die Armen nicht ausreichend unterstützt, meint die stellvertretende Fraktionschefin Gesine Lötsch.
Natürlich freut sich jede Familie über diese Entscheidung. Aber ich glaube, besonders wichtig ist es, Menschen zu helfen, die wenig Geld in der Tasche haben. Da geht es um Grundsicherungsempfänger, auch um Menschen, die alleine leben und von Grundsicherung leben müssen und von einer Minirente.
Doch selbst für sämtliche Oppositionsparteien gilt, sie halten zwar lange nicht alles für richtig, was im GroKo-Paket steckt, aber auch nicht alles für völlig falsch. Auch wenn sie den neuen Scholz'schen Lieblingsbegriff Wumms in Bezug auf das gewaltigste Konjunkturprogramm der Nachkriegszeit so nie in den Mund nehmen würden.
Kai Küstner mit Reaktionen auf das Corona-bedingte Konjunkturpaket. Maßnahmen, die es ohne Frage in sich haben, 130 Milliarden Euro schwer, wird von einigen Beteiligten, wie eben gehört, ja auch als Kraftpaket bezeichnet. Bei so viel Geld sollte man meinen, ist für alle etwas dabei. Aber wird das Geld auch richtig verteilt? Hier der Kommentar unseres Hauptstadtkorrespondenten Uwe Lüb.
Gleich vorweg, die Koalitionsbeschlüsse sind so umfangreich, dass ein einfaches Gut oder Schlecht nicht trägt. Auch lassen sich die Kosten nicht so ohne weiteres beziffern, weil manche Fördertöpfe vielleicht nicht ausgeschöpft werden, anderes Geld wird über Jahre verteilt. Im Raum stehen historisch einmalige 130 Milliarden Euro und diese gewaltige Summe allein, ergänzend übrigens zu all den wegen Corona schon beschlossenen Hilfen, lässt den Schluss zu. Es geht der Regierung buchstäblich ums Ganze, mehr als die Bewältigung von Corona-Folgen. Es schimmert die Sorge durch, dass Deutschland international den Anschluss verliert, zum Beispiel bei der Digitalisierung, in der Kommunikationstechnik oder bei der E-Mobilität. Etliche Milliarden Euro sollen allein hier für den Durchbruch sorgen. Hauptziel aber ist der Wumms, wie Finanzminister Scholz sagt, also die Wirtschaft nach Corona so kräftig anzuschieben, dass sie fortan ohne Anschub läuft. Kernstück ist die niedrigere Mehrwertsteuer. Allein sie ist befristet und könnte nur ein Strohfeuer auslösen. Und wer garantiert, dass Alltägliches wirklich billiger wird? Sicher, wer sich ein Auto für 100.000 Euro kauft, kann auf 2.500 Euro weniger Mehrwertsteuer pochen. Doch wer so viel Geld für ein Auto ausgeben kann, braucht keine staatliche Hilfe. Andere sparen bei ihrem Wocheneinkauf in Höhe von, sagen wir, 50 Euro, gerade mal 93 Cent rechnerisch, wenn die Mehrwertsteuersenkung nicht in der Ladenkasse landet. Das zeigt, an dem Sprichwort mit dem Teufel und dem größten Haufen ist was dran. Gezielte Hilfen für Menschen mit kleinem Geldbeutel wären besser gewesen. Klar ist auch ein bisschen von X mehr als nix. Aber hier ist eine Unwucht im Paket. Denn die wirklich Armen und Geringverdiener haben wenig von dem Geldsegen, es sei denn, sie haben Kinder. Für die gibt es pro Kind 300 Euro zusätzlich. Das lässt sich durchaus sehen. Nur bekommen dieses Geld auch Eltern, die es nicht dringend brauchen. Es stimmt zwar, dass die Wohlhabenderen das Geld durch die Verrechnung mit dem Kinderfreibetrag wieder abliefern müssen, aber das legt nur einen anderen Missstand offen, nämlich dass Besserverdienende für ihre Kinder durch den Steuerfreibetrag quasi mehr Geld vom Staat bekommen als andere. Allein die beiden letzten Beispiele zeigen, so komplex und stellenweise gut das Paket auch ist, ein bisschen mehr soziale Feinsteuerung wäre besser gewesen. Daher für diejenigen, die doch eine Gesamtnote hören möchten, nur 3-.
Die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Uwe Lüb im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Dieses Konjunkturpaket hat ja eine ganz entscheidende Ursache und das ist die Corona-Pandemie, die immer noch nicht überstanden ist und die zu ganz erheblichen auch wirtschaftlichen Folgen führt. Damit verbunden ist dann ja auch immer die Frage, wie all die Maßnahmen, die von der Politik getroffen werden, wie die ankommen in der Bevölkerung, Stichwort Kontaktbeschränkungen zum Beispiel. Und wie wirkt sich das auf die sogenannte Sonntagsfrage aus? Dazu gibt es heute einen neuen ARD-Deutschland-Trend. Markus Sambale berichtet.
Mit dem angekündigten Familienbonus hat die Bundesregierung offensichtlich einen Nerv getroffen. 59% der Deutschen finden, dass eine solche einmalige Zahlung an Familien in die richtige Richtung geht. Auch die Skepsis der Regierung gegenüber einer Autokaufprämie spiegelt die Meinung vieler Menschen wider. 55% der Befragten sind komplett gegen staatliche Anreize beim Autokauf. Die jetzt verabredete Kaufförderung nur für Elektroautos wird von 18% unterstützt. Die Umfrage für den ARD-Deutschland-Trend fand statt, schon bevor die Koalition ihr Konjunkturprogramm vorgestellt hat. Die Politik der Bundesregierung trifft derzeit auf viel Wohlwollen. Mehr als 60% äußern sich zufrieden oder sehr zufrieden. Massive Kritik kommt nur von AfD-Anhängern. Unter den Regierungsparteien profitiert weiter nur die Union von der positiven Stimmung. CDU und CSU liegen mit 38% in der Sonntagsfrage von Infratest DIMAP vorn. Die SPD kommt nur auf 15%. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, bekämen die Grünen 19%, die AfD 9%, die Linke 8% und die FDP 6%.
Der aktuelle heutige ARD-Deutschland-Trend, Markus Sambale berichtete. Ein mächtiges Konjunkturprogramm also, auf das sich die Bundesregierung da geeinigt hat. Aber auch an anderer Stelle wird nochmal kräftig nachgelegt. Die EZB, die Europäische Zentralbank, stemmt sich ebenfalls mit Milliarden gegen die Corona-Krise. Sie stockt ihr Notkaufprogramm für Anleihen auf. Ursula Mayer berichtet.
Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, will die Europäische Zentralbank noch einmal deutlich mehr Anleihen als bisher kaufen. Das hat der EZB-Rat auf seiner Sitzung in Frankfurt beschlossen. Die EZB stockt dafür ihr bereits bestehendes Pandemie-Notkaufprogramm um weitere 600 Milliarden Euro auf, sodass sie für die Anleihekäufe insgesamt 1,3 Billionen Euro einplant. Außerdem soll das Kaufprogramm noch die ganze erste Hälfte des nächsten Jahres weiterlaufen, mindestens so lange, bis die Krise vorbei ist. Bisher sollte mit den Anleihekäufen dagegen bereits Ende diesen Jahres Schluss sein. Diese Entscheidung hatten viele Experten erwartet und EZB-Vertreter im Vorfeld angedeutet. Dadurch, dass die Zentralbank Anleihen von Staaten und Unternehmen der Eurozone kauft, will sie es ihnen erleichtern, neue Schulden aufzunehmen und die Zinsen in der Eurozone generell niedrig halten. So will die EZB die Wirtschaft unterstützen und die Inflation nach oben treiben. Die Inflationsrate lag zuletzt mit 0,1% auf dem niedrigsten Stand seit 4 Jahren. Dazu rechnet EZB-Chefin Lagarde in der Eurozone mit einem massiven Wirtschaftseinbruch. Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um bis zu 12% schrumpfen. Eine weitere Zinssenkung verkündete die EZB wie zu erwarten nicht.
18.43 Uhr, Sie hören das Echo des Tages. 13 Jahre liegt dieser Fall zurück. 2007, da verschwand die damals 3-jährige Maddie McCann aus einer Ferienanlage in Portugal. Immer wieder waren die Eltern mit verzweifelten Hilfesuchen im Fernsehen zu sehen. Immer wieder gab es auch Hinweise, aber keine wirklichen Fahndungserfolge. Nun aber scheinen die Ermittler einen möglicherweise entscheidenden Schritt vorangekommen zu sein, denn die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen einen 43-jährigen Deutschen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft ist und der sich auch derzeit in Haft befindet. Sebastian Detmer berichtet aus Braunschweig.
Viel internationale Presse bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittag. Doch der erste Staatsanwalt Christian Wolters gab nur eine kurze Erklärung ab. Fragen wurden nicht beantwortet. Er bestätigte, dass gegen einen 43-jährigen Deutschen ermittelt werde, wegen Mordes an der damals 3-jährigen Maddie McCann.
Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits verurteilt wurde. Derzeit verbüßt er in anderer Sache eine längere Haftstrafe.
Aus Beschlüssen des Bundesgerichtshofes geht hervor, dass der Verdächtige im vergangenen Jahr vom Landgericht Braunschweig zu einer langjährigen Haftstrafe wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Der heute 43-Jährige soll 2005 eine 72-jährige Amerikanerin vergewaltigt haben, in demselben portugiesischen Ferienort, in dem auch die 3-jährige Maddie 1,5 Jahre später verschwand. Dort soll der Deutsche mehrere Jahre gelebt haben. Die Polizei hatte im Fall Maddie bereits früher Hinweise auf den Mann. Sie reichten jedoch für Ermittlungen oder gar eine Festnahme nicht aus. Nun habe sich der Verdacht erhärtet, so BKA-Ermittler Christian Hoppe.
Der Verdacht geht auf einen Hinweis zurück, auf eine Sendung im Oktober 2013, eine XY-Sendung. Dort waren die Eltern von Madeline zu Gast mit der Metropolitan Police. Und einer der Hinweise zur damaligen Sendung bezog sich auf unseren heutigen Tatverdächtigen.
Inzwischen sei klar, dass der Mann zum Zeitpunkt, als Maddie verschwand, in der Nähe telefoniert habe. Sein Wohnort sei nicht weit entfernt gewesen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die zwei Telefonnummern kennen, die dabei benutzt wurden. Außerdem erhoffen sie sich Hinweise auf zwei Autos, die der heute 43-Jährige benutzt haben soll. Einen dunkelroten Jaguar und einen weiß-gelben VW-Bus T2. Viele Fragen zu dem 43-jährigen Verdächtigen blieben heute noch offen. Staatsanwalt Christian Wolters.
Ich bitte, wie gesagt, um Verständnis dafür, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Informationen zum Sachverhalt, insbesondere keine Einzelheiten zu den konkreten Tatvorwürfen und zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen mitgeteilt werden können.
Soweit Staatsanwalt Christian Wolters aus Braunschweig zu den neuen Entwicklungen im Fall Maddie McCann. Ganz besonders mit Interesse werden diese Entwicklungen natürlich auch in Großbritannien verfolgt, dort, wo ja auch die Eltern von Maddie leben. Über ihre Reaktion auf die neuen Erkenntnisse unser London-Korrespondent Thomas Spickhofen.
Maddies Eltern haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihr Mädchen lebend gefunden wird, sagt Clarence Mitchell, der Sprecher der Familie.
They have not given up hope of finding Madeline alive, despite the length of time. They've never given up that hope.
Sie haben diese Hoffnung nie aufgegeben, aber sie sind realistisch und sie sagen, was immer bei diesem neuen Aufruf und der Arbeit der Polizei rauskommt, sie müssen es einfach wissen, um Frieden zu finden.
Because they need to find peace.
Seit 13 Jahren kämpfen Gary und Kate McCann darum, ihre Tochter Madeleine wiederzufinden. Jetzt könnte die zermürbende Suche zu einem Ende führen. So weit jedenfalls waren die Ermittler noch nie, glaubt Clarence Mitchell.
In
mehr als 13 Jahren kann ich mich nicht an ein Stadium erinnern, in dem die Polizei so spezifisch war über den Verdächtigen und über Details, über seine Bewegungen, seine Autos, seine Mobilnummern. Ja, es gab schon tausende Spuren und Hinweise, aber diesmal scheint es doch von Bedeutung zu sein. Die deutschen Ermittler gehen einem konkreten Mordverdacht nach. Scotland Yard spricht dagegen weiterhin von einem vermissten Fall, weil es keinen endgültigen Beweis dafür gibt, ob Madeleine noch lebt oder tot ist. Aber auch der Chef der britischen Spezialeinheit zum Fall Maddie, Mark Cranwell, hält die neue Entwicklung für bedeutend und bittet um Mithilfe. Es kann sein, dass es Leute gibt, die in der Vergangenheit Angst hatten, zur Polizei zu gehen. Meine Botschaft an jeden, der Informationen hat, lautet: Hat der Verdächtige vertraulich mit euch gesprochen über das, was in der Nacht geschah?
In confidence and tell you what happened that night.
Die Polizei setzt vor allem auf Informationen über zwei Autos, mit denen der einsitzende Tatverdächtige in Verbindung gebracht wird. Außerdem sucht sie nach Gesprächspartnern von ein oder zwei Telefonnummern. Wir wissen, dass irgendwo da draußen jemand ist, der mehr weiß, sagt Mark Cranwell von Scotland Yard. Dieser Mann sitzt jetzt im Gefängnis. Wenn jemand bisher in Sorge war, falls er eine Aussage macht, dann ist das jetzt die richtige Zeit, rauszukommen. Ob zur britischen Polizei oder zur deutschen oder zur portugiesischen. Scotland Yard hatte 2011 den Fall auf Drängen der Familie und Bitten des damaligen Premierministers David Cameron erneut aufgerollt. Zuvor hatten ihn die portugiesischen Behörden bereits mehr oder weniger zu den Akten gelegt.
Thomas Spickhofen aus London. Auf die Universitätsstadt Göttingen in Südniedersachsen, da schaut gerade ganz Deutschland, denn dort zeigt sich, wie gefährlich es werden kann, wenn die Kontaktbeschränkungen jetzt während der Corona-Pandemie, wenn die nicht ernst genommen werden. Hunderte sollen jetzt getestet werden, weil sich einige wenige falsch verhalten haben. Und so reagieren die Menschen in Göttingen.
Undiszipliniertheit, Verstoß gegen Regelungen, wäre vermeidbar gewesen, ne?
Es ärgert mich so ein bisschen. Ich finde es halt schade, dass sich Leute nicht dran halten und dann alle drunter leiden müssen.
Ich hätte mir gedacht, dass Leute ein bisschen mehr so Abstand halten und ja, ein bisschen vorsichtig sich behalten.
Ich finde es nicht schön, weil es betrifft jetzt natürlich sehr viele Bürger der Stadt, weil viele Einrichtungen geschlossen sind. Es geht wieder rückwärts und das ist nicht gut.
Stück für Stück wurden die strengen Corona-Regeln gelockert. Doch die Feiern einiger Göttinger machen die Hoffnung auf mehr Normalität wieder zunichte. Die Schulen sind schon seit Dienstag geschlossen. Gestern hat die Stadt beschlossen, ein Freibad muss zubleiben. Mannschafts- und Kontaktsport sind wieder verboten, denn mehrere Infizierte seien in Vereinen aktiv, heißt es von der Stadt. Deshalb nun die neuen Auflagen. Besonders bitter ist das für die Vereine. Die haben wochenlang an Konzepten gearbeitet, um wieder trainieren zu dürfen. Für sie heißt es, alles wieder auf Anfang, erzählt Jörg Schnitzlering vom ASC Göttingen.
Wir versuchen auch jetzt, nachdem wir das bereits 3 Monate so gemacht haben, auch jetzt wieder das Beste aus der Situation rauszuholen. Wir werden versuchen, so viel individuellen Sport, der möglich ist, zu betreiben. Wir werden versuchen, so viel wie möglich im Außenbereich davon zu machen und versuchen dabei dann trotzdem den Menschen, die sich seit Monaten auf Sport gefreut haben, nicht wieder enttäuschen zu müssen.
Die Stadt Göttingen will viel testen lassen, um herauszufinden, wie viele Menschen sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben und um zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Mehr als 220 Tests in einem Altenheim, in dem ein Mitarbeiter infiziert ist, rund 700 Tests in einem Hochhaus, das als Mittelpunkt des Ausbruchs gilt. Für viele Göttinger scheint es der richtige Weg zu sein.
Ich finde es richtig, dass die Menschen getestet werden. Das ist ja nichts Böses.
Bleibt ja nicht aus, dass man sich im Treppenhaus, im Fahrstuhl, wie auch immer trifft. Ja, ich glaube auch nicht, dass da regelmäßig alle Leute Mundschutz aufsetzen.
Ich glaube auch nicht, dass sie sich daran halten, in Quarantäne zu bleiben. Dass einige davon auch weiterhin in die Göttinger Innenstadt gehen und das weiter verbreiten.
Ich halte es sogar für richtig, weil jeder, der getestet wird und der am Ende negativ ist, kann über diese Gewissheit eigentlich nur froh sein.
Bis zum Sonntag sollen alle Tests abgeschlossen sein.
Lars Ohlenburg berichtete aus Göttingen. Die umstrittene Elbvertiefung oder auch Fahrrinnenanpassung genannt, sie hat jetzt die vermutlich letzte juristische Hürde genommen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies die Klage von Umweltschützern gegen die Planungen für das Großprojekt zurück, nach 8 Jahren rechtlicher Auseinandersetzung. Silvia Stadler berichtet aus Leipzig.
Die Elbvertiefung kann wie geplant umgesetzt werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies heute Klagen von Umweltverbänden gegen die geänderten Planfeststellungsbeschlüsse ab. Die Bundesverwaltungsrichter beendeten damit das jahrelange juristische Tauziehen um die Fahrrinnenanpassung an Unter- und Außenelbe. Die Planer hätten nachvollziehbar dargelegt, dass sie den besonders geschützten Schierlingswasserfenchel erfolgreich an andere Standorte verpflanzen könnten. Denn nur an der Tide-Elbe heimische Doldenblütler sollen zwei alten Absetzwerken der Hamburger Wasserwerke eine neue Heimstatt finden. Die Naturschützer hatten in der mündlichen Verhandlung am vergangenen Freitag bezweifelt, dass die Sumpfpflanze dort gut leben könne. Die Richter erklärten, die nachgebesserten Planfeststellungsbeschlüsse seien rechtlich nicht mehr zu beanstanden. Geplante Ausgleichsmaßnahmen auf niedersächsischem Gebiet gingen über den normalen Standard hinaus. Auch verstießen sie nicht mehr gegen das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot.
Sie hören das Echo des Tages. Hasskommentare im Internet gegen den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, die gab es schon kurz nach seiner Ermordung, ziemlich genau vor einem Jahr war das. Heute nun gingen die Ermittler gegen insgesamt 40 Beschuldigte vor. 4 von ihnen stammen aus Niedersachsen. Es gab Vernehmungen und Durchsuchungen. Frank Angermund berichtet.
In 12 Bundesländern hat es heute Durchsuchungen und Vernehmungen wegen Hasskommentaren in sozialen Netzwerken über den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gegeben. Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gibt es 40 Beschuldigte, 6 davon aus Hessen. Diese sollen laut einer Sprecherin der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke derart kommentiert haben, dass es strafrechtlich relevant ist. Andere hätten nach einer Veranstaltung 2015 in Kassel zum Mord an Lübcke aufgerufen. Die Ermittlungen zu den Hasskommentaren laufen seit September letzten Jahres. Die Beschuldigten aus Hessen sind zwischen 25 und 62 Jahre alt und stammen aus den Landkreisen Werra-Meißner, Darmstadt-Dieburg und Gießen sowie aus den Städten Kassel, Marburg und Darmstadt. Ihnen drohen bis zu 5 Jahre Haft.
Frank Angermund berichtete. Alle 4 noch lebenden früheren US-Präsidenten haben inzwischen den systematischen Rassismus in den USA verurteilt. Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama alle kritisierten in Stellungnahmen die anhaltende Ungleichheit und die Benachteiligung Schwarzer in den USA. Und bei allen schwang dann auch gleich, mehr oder weniger deutlich, Kritik an der Regierung und am jetzigen Präsidenten Donald Trump mit. Und damit nicht genug, auch amtierende Politiker aus der jetzigen Regierung gehen zu ihrem Präsidenten auf Distanz. Die Kritik an Donald Trump wird lauter und deutlicher. Julia Kastein berichtet aus Washington.
Law and Order, Recht und Ordnung, twitterte US-Präsident Donald Trump am Morgen in Großbuchstaben. Kein Wort zu seinen Verteidigungsministern, einer ehemalig, der andere amtierend, die genau diese Politik zur Befriedung der Proteste so scharf kritisiert hatten.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now.
Soldaten sollten für Polizeiaufgaben nur in absoluten Ausnahmesituationen eingesetzt werden. Aber in so einer Situation seien die USA nicht, hatte Pentagon-Chef Esper bei einer extra anberaumten Pressekonferenz erklärt und gleich noch hinterhergeschoben, er sei auch mit Trumps Drohungen nicht einverstanden, den Insurrection Act, ein Aufstandsgesetz von 1807, anzuwenden, um solche Militäreinsätze gegen die eigene Bevölkerung zu rechtfertigen.
I do not support invoking the Insurrection Act.
Ungewöhnlich deutliche Worte für ein amtierendes Kabinettsmitglied der Trump-Regierung. Und kaum war die erste Aufregung in Washington etwas verebbt, legte Espers Vorgänger James Mattis nach. In einem Gastbeitrag für das liberale Politmagazin The Atlantic erklärte der Ex-Verteidigungsminister, Trump ist der erste Präsident, der nicht mal versucht, das Land zu einen. Stattdessen versucht er es zu spalten. Die Konsequenzen dieses Versuchs sehen wir jetzt, so Mattis wörtlich. Wir werden Zeuge der Konsequenzen von 3 Jahren ohne reife Führung. Die Rolle des Trump-Verteidigers fiel wie so häufig Senator Lindsey Graham zu, der als enger Weggefährte des Präsidenten gilt. An die Adresse von Mattis erklärte der Republikaner am Morgen bei Fox News:
To General Mattis, I think you're missing something here, my friend. You're missing the fact.
Mein Freund, du übersiehst hier den Fakt, dass die liberalen Medien US-Präsident Trump seit 3 Jahren für wirklich alles verantwortlich machen. Ich sage ja nicht, dass er völlig schuldlos ist, aber du übernimmst hier ein Narrativ, das einfach nicht fair ist.
Quite frankly unfair.
Anders als Präsident Trump räumte Graham in dem Interview ungefragt aber auch ein, dass Rassismus in den USA ein grundlegendes Problem ist. Auch sämtliche lebende Vorgänger von Trump haben sich, auch das ungewöhnlich, inzwischen in die Debatte eingemischt. George W. Bush etwa erklärte, es sei nun höchste Zeit, das Problem des Rassismus anzugehen, sonst drohe Amerika daran zu zerbrechen. Jimmy Carter schrieb, ihn schmerzten die Ungerechtigkeit gegenüber Minderheiten, genau wie die Gegenreaktionen. Aber Gewalt, mahnte der Demokrat, sei keine Lösung. Barack Obama dagegen warnte davor, sich von der kleinen Minderheit der gewalttätigen Randalierer ablenken zu lassen.
A majority of Americans still think those protests were justified.
Eine Mehrheit der Amerikaner, so Obama, fänden die Proteste an sich gerechtfertigt. Es würde sich etwas ändern im Land, die Erkenntnis, dass Amerika es besser kann.
Julia Kastein berichtete aus Washington. Ja, das war ein Video, das es in sich hatte. Das sogenannte Ibiza-Video sorgte für ein politisches Erdbeben in Österreich vor gut einem Jahr. Der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache war da zu sehen. Eine psoffene Schicht, wie er es selbst nannte. Er schien, sagen wir mal, anfällig zu sein für Korruption und Postengeschacher gegenüber einer angeblichen Oligarchennichte. Kurz danach trat er dann von allen politischen Ämtern zurück. Die Regierung zerbrach, Neuwahlen wurden ausgerufen. Heute nun der Auftakt im Ibiza-Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament. Aus Wien berichtet Serjan Govedavica.
Mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stand der Hauptprotagonist des Ibiza-Videos gleich am ersten Tag dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort. Strache erklärte jedoch bereits in seinem Eingangsstatement, nur wenige Fragen beantworten zu wollen. Vollständig äußern wolle er sich erst dann, wenn er auch vollständige Einsicht in sämtliche Akten habe, so Strache. Mit Blick auf das Ibiza-Video sprach Strache von einer, Zitat, Tätergruppe, die ihn vernichten wollte. Als erste Auskunftsperson war am Vormittag Florian Klenk geladen, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Der Falter. Er gehört zu den wenigen Personen, die das Ibiza-Video in mehr oder weniger voller Länge sehen konnten. Die öffentlich bekannten Szenen des Videos seien nicht aus dem Zusammenhang gerissen, erklärte Klenk. Im Video sei ein, Zitat, Korruptionstanz Straches zu sehen. Rund ein Jahr lang wird der Untersuchungsausschuss zahlreiche Personen anhören und 8 Themenkomplexe beleuchten, darunter umstrittene Postenbesetzungen, der Verdacht der Einflussnahme auf Gesetze und die Aufklärung möglicher politischer Einflussnahmen auf die Ermittlungen zum Ibiza-Video. Am 24. Juni soll auch Bundeskanzler Sebastian Kurz aussagen.
Serjan Govedavica berichtete aus Wien. Und soweit das Echo des Tages. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Zu finden auf unseren Internetseiten unter ndr.de/info und wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Carsten Fick.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.